Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Willkommen zu einer neuen Folge Sexologie – Wissen macht Lust. Ich bin Caro und heute wird es passend zum Thema doppelt so sinnlich und informativ wie sonst. Es geht nämlich um Brüste, Busen, Titten, Möps, Bubis. Es gibt viele Wörter dafür. Aber bevor wir einsteigen, begrüße ich meine Kirsche, Melina.
Hello.
Hooray for Boobies.
Hooray.
Hooray.
Gut mal, was ist deine Lieblingsbezeichnung für Brüste? Schieß los.
Nebst Boobies?
Ja.
Ich glaube schon Brüste. Ich finde sehr viele Bezeichnungen immer ein bisschen nicht so respektvoll. Und Brüste, finde ich, klingt so wohlig.
Wenn wir schon bei den nicht so respektvollen Bezeichnungen sind, welche findest du am schlimmsten?
Ich glaube wirklich Titten.
Titten?
Ich finde, es klingt ja so ein bisschen in your face und nicht wohlwollend und nicht.
Aber in your face kann ja gut sein bei Titten.
Also, stimmt. Ja, darüber habe ich nur. Ja. Titten. Ich meine, die Titten, ja. Ich glaube, was ist denn deine Liebste?
Meine Liebste, also es ist nicht direkt Boobies, aber es geht so die Richtung, es ist Dekolleté.
Ja, aber das ist ja eher, ist damit.
Es ist nicht der ganze Bus, aber ich habe jetzt gefunden, es zählt gleich.
Ja, es zählt.
Es ist in dieser Himmelsrichtung.
Ja, ist okay. Mir ist noch was eingefallen jetzt gerade, und zwar ist Boobies auch ein englischer Begriff für den Vogel, und zwar der mit den blauen Füßchen. So ein Tölpel, glaube ich, heißen die. Blaufußtölpel.
Und die nennt man Boobies.
Ja, die nennt man Boobies. Mhm.
Das ist sicher der Lieblingsvogel von ganz vielen.
So unter anderem von der Bloodhound Gang.
Was ich ganz schlimm finde, so als Bezeichnung, ich weiß nicht, ob du das kennst, noch aus Schulzeiten, ist das BMW.
Mhm.
Brett mit Warzen.
Entschuldige bitte, was?
Ja, so für halt kleine Brüste, was ja ein Witz ist, weil wir waren ja alle Kinder. Natürlich hat man da kleine Brüste, aber man ist dann beschimpft worden als BMW.
Nein.
Doch.
Nö, das finden wir nicht gut. Das canceln wir.
Nein, und dann hingegen die schon so grössere Brüste hatten.
Mhm.
Also die hat man Milchtüte genannt oder Euter.
Auch gemein.
Was auch schlimm ist, ja.
Ja.
Also wir könnten uns jetzt noch verlieren in weiteren Bezeichnungen. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum Wesentlichen. Und zwar, für viele Frauen sind ihre Brüste ein zentraler Teil von ihrem Körper. Und das sowohl emotional, sexuell wie auch symbolisch.
Mhm.
Und für viele sind die eigenen Brüste bzw. das Thema auch belastend oder schwierig. Und das erleben wir auch immer wieder in der sexologischen Praxis, dass Leute kommen, die sagen, hey, sie haben Mühe mit ihren Brüsten oder dass diese würden hemmen in ihrer Sexualität. Wir sagen aber, so oder so, es lohnt sich zum Heranschauen und in dieser Folge wird auch klar werden, wieso. Wir machen genau das heute. Wir schauen her, nämlich auf die Brüste als Teil vom Körper, der Sexualität und dem Selbstbild der Frau. Wir werfen zudem einen Blick auf die Forschung und auch auf aktuelle Studien, beispielsweise wie Frauen selber ihre Brüste erleben. Und hier noch ein Disclaimer. Wir reden in dieser Folge immer wieder von weiblichen Brüsten oder Frauen und ihre Brüste. Im Wissen, dass nicht nur Frauen Brüste haben. Und auch im Wissen, dass nicht jeder Mensch, der sich als Frau definiert, selber Brüste hat. Der Einfachheit halber reden wir aber in dieser Folge von Frauen. Also Melina, ich würde sagen, T-Shirt abziehen und los geht's.
Brüste anschnallen.
Ja.
Los geht die wilde Fahrt.
Habt Brüste vor Augen.
Excuse me? Meine oder deine?
Beide. Wenn wir über Brüste reden, denken viele zuerst mal an das Stillen. Mhm. Also an eine Mutter, die ihr Kind an der Brust ernährt. Und das ist rein biologisch gesehen eine der zentralsten Funktionen der weiblichen Brust. Also gerade auch wenn man ihren Aufbau anschaut, wird das sehr schnell klar, weil die weibliche Brust besteht nämlich im Wesentlichen aus 3 Komponenten. Sie ist also sehr einfach aufgebaut. Mhm. Die erste Komponente ist das Drüsengewebe. Das ist für die Milchproduktion zuständig. Dann haben wir Fettgewebe. Das bestimmt die Form und das Volumen der Brust. Und wir haben noch das Bindegewebe. Das ist das, was das Ganze irgendwie so zusammenhalten und wo eben mit der Zeit so ein bisschen nachlässt.
Mhm. Was ermöglicht, dass die Brust im Laufe eines Lebens ein bisschen unterschiedlich aussieht, je nach Alter
so
und Erlebnis.
Genau. Und dazwischen verläuft so ein ganz filigranes Netzwerk aus Lymphbahnen und Blutgefäß. Mhm. Und äußerlich gibt es natürlich noch Brustwarze, die wird medizinisch auch als Mamille bezeichnet. Mhm. Und ist von einem pigmentierten Bereich, der sogenannten Areola, umgeben.
Ja.
Und ich würde sagen, wir steigen direkt in die Statistik ein und reden mal über Brustgrössen.
Mhm.
Melina, was denkst du, ist statistisch gesehen die durchschnittliche Körbli-Grösse in Mitteleuropa?
Inklusive derjenigen, die sich Silikonimplantate einsetzen lassen.
Yes, und auch inklusive denen, die eine Brustverkleinerung gemacht haben.
Ja. Yeah. Ich weiß es nicht so wirklich. Ich versuche gerade so ein bisschen an den Durchschnitt zu denken und wie viel ältere und jüngere Menschen es auch gibt.
Stell dir mal alle Boobies vor, die du kennst.
Ja, genau. Eine Sekunde. Meet me again in 8 hours. Hey, ich könnte mir vorstellen, so 80 B oder C als Durchschnitts-BH-Größe, Brustgröße. Mhm. Ja.
Es ist nicht so schlecht.
Mhm.
Es ist 75 C.
Bless you. Mhm.
Aber das ist nur der Durchschnitt. Also etwa 30% der Frauen tragen ein B-Körbli, also eigentlich die Mehrheit trägt ein B-Körbli,
mhm.
20% ein C-Körbli und rund 15% verteilen sich auf A, D und E
ja.
und der Rest auf die ganzen anderen Buchstaben im Alphabet.
Ah.
Und ich habe mal geschaut, in der Schweiz ist die meistverkaufte BH-Grösse, also man hat da so die grössten Händchen befragt, dort ist es 75B.
Mhm. Verstehe. Mhm. Hey, falls jetzt irgendjemand denkt, sag mal, sind jetzt plötzlich InformatikerInnen, 011001, was sind das für Codes? Soll vielleicht noch ganz kurz ganz kurz erklären, von was wir reden.
Ja,
also,
ja, das stimmt. Erzähl mal.
Es ist so, meine lieben Leute, wenn man sich mit einer mit 2 Brüsten meistens auf die Suche nach einer richtigen BH-Größe macht, dann guckt man sich 2 Komponenten an. Das eine ist mal der Unterbrustumfang. Das ist die Zahl, die wir jetzt genannt haben, also 75 oder 80. Oder alles davor und danach. Und die zweite Komponente ist die Körbchengröße, was dann der Buchstabe ist. Und man misst das folgendermaßen. Man könnte jetzt ein Maßband anlegen, direkt unter der Brust, möglichst eng und waagerecht. Ich zeig das mal. Wir haben leider immer noch kein Video, aber so, ihr stellt's euch vor, vielleicht nicht an uns, vielleicht dann so. So, und man misst das in 2 Schritten, nämlich zum einen den Unterbrustumfang, dafür legt man Maßband direkt unterhalb von der Brust an, möglichst eng und waagerecht um den Körper, also so um den Brustkorb. Ganz normal atmen und der gemessene Umfang wird dann auf die nächste Zahl aus der Größentabelle gerundet. Also zum Beispiel, wenn ich am Maßband ablese 78 cm, dann würde das der Größe 80 entsprechen. So. Und dann gibt es noch die Körbchengröße, die man misst, da legt man das Maßband um den um die vollste Stelle der Brust. Und das ist bei sehr, sehr vielen so über die Brustwarzen. Und hier muss man jetzt aufpassen, dass man das Maßband nicht zu sehr einschnürt, sondern dass es eher locker sitzt. Und dann kann man, glaube ich, entweder, bin ich mir aber nicht sicher, entweder die Differenz berechnen und daraus ergibt sich eine Körbchengröße tabellarisch oder so. Die üblichen gängigen BH-AnbieterInnen haben solche Berechnungsmaschinen schon auf ihren Webseiten, dass man sagen kann, also Umfang ist folgender Zentimeterzahl und Körbchengröße die andere und dann spuckt's dir aus.
Also es ist weniger komplex als irgendeine Programmiersprache.
Es ist so, ja.
Wenn wir über Brüste reden, ist es wichtig, dass wir auch über Vielfalt reden. Weil so etwas wie eine normale Brust gibt es nicht. Es gibt solche, die rund sind wie ein Apfel, andere sind eher länglich, andere wiederum eher tropfenförmig. Es gibt solche, die eher zur Seite schauen, andere, die in der Gegend vorne schauen oder gegen oben schauen. Es gibt Brüste mit viel Fett und Drüsengewebe und es gibt solche, die eigentlich fast nur aus Brustwarzen und ein bisschen Haut bestehen. Und all das ist völlig normal. Die Form hat keinen Einfluss auf die Funktion der Brust und sie sieht auch nichts aus über Weiblichkeit, Sexualität oder Gesundheit.
Mhm.
Und jetzt, Melina, eine kleine Quizfrage an dich.
Ja,
wir machen den Einfachheit halber Multiple Choice.
Okay.
Außer du willst sagen, nein, geh all in, ich brauche keine Multiple Choice.
Ich will auf jeden Fall Multiple Choice.
Okay, gut. Die Frage ist, was beeinflusst die Form und Größe der Brüste und der Brustwarze?
Mhm.
Sind es A, die Gen, B, der Hormonhaushalt oder C, der allgemeine Fettanteil im Körper?
Ich bin so froh, dass ich nach Multiple Choice fragen durfte. Weil ich habe jetzt gerade gemerkt, das ist eine kleine Fangfrage, du kleines Mäuschen.
Nee, das ist nämlich noch mehr.
Es ist nämlich all of the above, es sind alle drei, würde ich jetzt mal annehmen. Ja. Mhm.
Ja. Die Kandidatin hat 100 Punkte.
Ich danke dir. Was habe ich gewonnen? Eine Milchtüte.
Du hast ja genau ein Glas Milch hast gewonnen, ein Glas Muttermilch.
Super.
Du, als Preis kannst du jetzt ein paar Beispiele nennen, wo man das Zusammenspiel von diesen Komponenten sehr gut sieht. Also, wo ist das Gen, wo ist der Hormonhaushalt, wo ist der allgemeine Fettanteil?
Ich bin selten so belohnt worden, als ich das gewonnen habe. Danke. Leute, sag da mal. Also beginnen wir mal beim Fett. Ich glaube, das ist für alle sehr, sehr logisch. Wenn ein Mensch einen hohen Fettanteil im Körper hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Brüste auch entsprechend mehr Fettanteil haben, einfach höher.
Ja.
Also da gibt es einfach eine Korrelation. Das kann durch Ernährung passieren, kann durch irgendwelche Krankheiten oder aber auch durch eine Schwangerschaft passieren, dass da Gewicht oder Fettanteil im Körper zu oder abgenommen wird. Und Schwangerschaft bringt mich eigentlich schon zum nächsten Punkt, den hormonellen Veränderungen, die massiven Einfluss darauf haben, wie sich eine Brust verändert, ob größer oder kleiner. Und zwar wegen der Hormone und wegen des Milcheinschusses. Milcheinschuss hat ja wirklich jetzt ganz direkt auch mit einem Zweck zu tun. Und hormonell ist es so, dass wir nicht nur, wenn wir schwanger sind, sondern dass es auch im Zyklus ganz unterschiedlich sein kann, wie gerade die Brust angeschwollen ist oder nicht. Also viele sagen, dass sie an manchen Tagen im Zyklus einfach eine größere Brust haben, dass sie auch spüren, dass die angeschwollen ist. Dass sie sogar wehtun kann und den anderen ist sie kleiner und normal. Und das andere ist die Genetik. Also das ist schon in Anführungszeichen vorprogrammiert. Kommt da jetzt ein Mensch auf die Welt mit größeren, kleineren, mit diesen seitlichen Ost-West oder wie man die nennt, Brüsten oder genau. Na, wie groß ist eine Brustwarze? Muss natürlich nicht genau das sein, was die eigene Mutter hat, sicher nicht. Aber solche Sachen sind einfach schon geschrieben.
Genau.
Möchtest du noch etwas ergänzen?
Ja, etwas, wo ich auch noch wichtig finde, dass wir mal darüber reden, ist, dass die Brüste eben oftmals auch nicht gleich gross sind. Aha. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Tabuthema, aber es ist auch ganz normal. Also bei vielen Frauen unterscheiden sich Brüste leicht, manchmal aber sogar um eine ganze Körpergröße. Und ich habe dazu kürzlich ein Reel gesehen auf Aha. Instagram, wo es eben geheißen hat, dass Brüste eher Schwestern sind als ja. eineige Zwillinge.
Ja.
Und dann ist so eine sehr bekannte Influencerin, die das aufgegriffen hat. Und sie steht eben ganz klar dazu, dass ihre Brüste sehr unterschiedlich sind. Also sie sind ganze zwei Körpergrössen auseinander.
Oh wow, okay.
Ja, und mhm. sie hat gesagt, dass ihre Brüste sind nicht mal Schwestern, sondern es sind zwei entfernte Verwandte, die sich nur selten an Familienfest treffen.
Oh Gott, mit zwei unterschiedlichen Diäten und Ausflugszielen und Hobbys.
Ja, genau. Ja, genau. Oh, und herrlich. Das habe ich sehr cool gefunden, dass ja. sie das ja, einerseits so offen dazu steht, das auch thematisiert und einfach auch zeigt, hey, auch das ist einfach normal.
Mhm. Wir denken jetzt nicht an unsere Onkels mit dem Schnurrbart.
Nein,
die entfernten Verwandten.
Die haben nichts verloren.
Mhm.
Übrigens, was denkst du, welche Brust ist bei der Mehrheit der Frauen ein bisschen grösser? Die linke oder die rechte? Du darfst schon gerne bei dir schnell herlangen.
Ich muss leider spoilern. Ich weiß es, weil ich mich erst letztens mit einer Freundin drüber unterhalten habe und es dann recherchiert habe in dem Zug. Also, da war eigentlich meine Annahme, dass es die rechte ist, weil ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, die meisten Menschen sind ja RechtshänderInnen und vielleicht ist der Muskel stärker ausgeprägt von so viel Heben und deshalb habe ich mir vorgestellt, ist die Brust größer. Aber es ist tatsächlich die linke.
Mhm.
Bei den meisten Frauen ist die linke Brust um einiges größer als die rechte. Hast du das auch so recherchiert?
Ja, genau. Ich habe die Zahl 65% gefunden. Also bei rund 65% der Frauen sind die linke grösser als die rechte.
Ja.
Mich würde interessieren, wie viele von unseren Hörerinnen jetzt gerade an ihre Brüste legen und denken, ah ja.
Wir könnten mal wieder eine Umfrage machen, eine anonyme, bei Spotify.
Wo einfach heisst, welche Brust ist bei dir grösser, links oder rechts? Und dann siehst du einfach links.
Mal gucken, ob es repräsentativ ist oder ob wir unsere eigenen Ergebnisse publishen.
Stimmt.
Super, gut. Haben wir das auch geklärt?
auch ein Thema, wo viel diskutiert wird, sind ja Brustwarzen und Nippeln.
Ja.
Und auch hier gilt, es gibt keine Norm. Also, Brustwarzen können sich aufrichten, wenn eine Frau erekt ist oder sich kalt hat, aber auch das ist nicht immer der Fall.
Mhm.
Weil es gibt sogenannte Schlupfwarzen, also das sind so nach innen gerichtete Brustwarzen und die können ja auch immer gegen innen gerichtet sein, also auch bei Erregung und auch bei Kälte. Auch das ist eine normale Variante. Dann gibt es sogenannte Flachwarzen, die eigentlich sich kaum von der Brust abheben. Und es gibt aber auch sehr ausgeprägte Nippel, die dann weit hervorstehen. Also es gibt alles Mögliche. Und auch bei den Farben. Also da gibt es wirklich von hellrosa bis fast schwarz gibt es alles.
Mhm.
Und auch in der Grösse, das hat null damit zu tun, irgendwie kleine Brüste haben kleine Nippel oder grosse Brüste haben grosse Nippel. Auch das, es muss nicht in Anführungszeichen zusammenpassen.
Yeah.
Sondern es gibt jegliche Kombinationen, Formen, Farben. Und es ist so individuell und so vielfältig.
Und auch hier, du weißt ja wieder, dass ich auf deinem Ufer bin, im Sinne von, dass man die Diversität zelebriert. Aber bei Brüsten, genauso wie bei Vulven und bei Penissen, müssen wir leider immer noch das Zeigefingerchen erheben, weil medial wieder nur ganz, ganz wenige Ausprägungen von Brüsten et al. Präsentiert werden und als schön bewertet werden. Das heißt, wenn Operationen, also ästhetische Schönheitschirurgie passiert an Brüsten, dann werden die in den meisten Fällen, kriegen die einen ganz bestimmten Look.
Mhm.
Und ich sehe da noch enorm viel Potenzial, dass sich Menschen, wenn es keine gesundheitlichen Herausforderungen gibt, mit ihren Brüsten anfreunden dürften. Aber es ist natürlich total schwer, wenn du in Pornos, in diesen Mainstream-Pornos und in den Medien überall diese oder riesenrunde, stehende Brust mit hellrosa Nippel, den man kaum erkennen kann, so klein.
So das Idealbild von der Brust, wo wir ja wirklich überall sehen. Also eben, du hast jetzt schon Pornos gesehen, aber eigentlich sieht man die ja auch in der Werbung, auf Social Media, in Filmen. Also sie, und wie du sagst, sie sind überall eigentlich gleich. Aber in dieser runden Form, sehr prall, sehr symmetrisch, sehr weit oben, also fast beim Haus.
Ja.
Sehr bearbeitet, optimiert und eben zum Teil auch chirurgisch verändert.
Das ist, damit man sein Milchglas drauf abstellen kann, oder? Und dann den Strohhalm so rein, dann kann man besser trinken.
Genau, genau. Es hat einen praktischen Grund.
Ja, natürlich.
Ich habe mal geschaut, so das Schönheitsideal, wo ja Brüste eben auch umgestellt sind, wie hat sich das so verändert über die Jahrzehnte? Und was ich noch spannend finde, ist, dass das sich wie jedes andere Körperteil auch immer wieder verändert. Mhm. Also in den 1920er Jahren war ja so die Charleston-Zeit gewesen. Dort hat man so die Hängekleidchen an mit den vielen Fransen. Und dort ist zum Beispiel die flache Brust.
Ja. Yeah.
Mega im Trend gsi. Dann, wenn man aber schaut, nach den 1950er Jahren, sind so die üppigen Naturbusen gekommen, von den Pin-Ups oder von der Marilyn Monroe. In den 90er Jahren, wo wir Kinder waren, ist es ja ganz klar so die Zeit gsi von den Playboy Bunnies oder der Pamela Anderson, also so Silikonbusen, wo überhaupt nicht mehr irgendwie nach Naturbusen aussieht, sondern wirklich eben so das Künstliche mega im Vordergrund ist gsi. Und heutzutage ist es eher wieder so eine kleinere, athletischere Busen, wo gefeiert wird und gezeigt wird, auch mit so Trends wie Underboob oder Sideboob.
Ja.
Und deshalb, es ist so schwierig, sich als Frau da keine Gedanken zu machen über die eigene Brüste, wenn man ständig mit diesem Schönheitsideal konfrontiert ist.
Mhm. Man ist damit konfrontiert und man ist aber gleichzeitig auch mit Brüsten permanent konfrontiert, weil halt die so doll eine Rolle spielen in unserer Gesellschaft. So oder so. Und sie sind halt sehr präsent. Man trägt sie direkt unter dem Kopf.
Mhm.
Und zwar frontal. Also man sieht sehr viel, wenn du jetzt kein lockeres T-Shirt trägst, natürlich auch abgezeichnete Brüste. Und man kommt irgendwie gar nicht drum rum. Was ich aber noch sagen wollte, zu wie sich's verändert hat, so als Reflexion von deiner Erzählung, ich habe den Eindruck, dass die jüngeren Generationen, sagen wir Generation Z auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei Alpha jetzt wird und kommt, aber dass Generation Z eher auf Diversität Wert legt und dass auch eher kein BH getragen wird und dass auch eher Diversität gefeiert wird. Und das finde ich eine wundervolle Bewegung. Das hatten wir ja auch in den 60er, 70ern, ne?
Vom 70er, ja.
Was einfach so viel gesünder ist, als dass man denkt, man müsse einem gewissen Ideal entsprechen. Ich meine, wir haben es vorhin gehört, es ist einfach genetisch bedingt, unter anderem, mit welchen Brüsten du zur Welt kommst. Und manche sind einfach sehr groß, manche sehr klein, manche haben die eine extreme Ausprägung, manche die andere. Genauso wie bei Penissen und Vulven und einer Vagina. Mhm. Man sucht sich's nicht aus.
Mhm.
Es ist etwas, da hat man nicht vorher unterschrieben, bevor man auf die Welt kommt. Das machen wir dazu. Und wie ungesund es dann ist, das immer zu bewerten und zu sagen, das eine ist jetzt geil und schön und das andere ist überhaupt nicht schön. Und die Person kann nichts dafür.
Absolut.
Da eine Awareness zu entwickeln, ja, und auch, dass manche Brüste einfach gesundheitlich bedingt nicht so sein und bleiben können, wie sie und erschaffen wurden oder gewachsen wurden. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst oder was Krankheiten machen können.
Und ich finde, du hast jetzt schon so das Thema angesprochen mit der Gen Z ohne BH unterwegs. Ich glaube auch, dass das nochmal ganz andere Awareness für das Thema Brust und auch Brustformen hat gegeben, gleichzeitig hat das auch einen sehr grossen Fokus auf den Nippel gelegt. Also auch gerade so mit dem Hashtag Free the Nipple. Also man weiss ja nach wie vor, dass Nippel sind auf Social Media, also man muss sagen, eben Nippel von der weiblichen Brust sind auf Social Media nach wie vor zensiert. Es hat dann auch mal so eine lustige Aktion gegeben, wo Frauen männliche Nippel haben ausgeschnitten und quasi auf ihre Brust wie geklebt haben und sich so gefötelt haben. Aber der männliche Nippel geht ja. Dann gibt es auch eben so den Nippelbra von der Kim Kardashian, also wo eigentlich wie so ein aufgesetzter Nippel dann ist auf dem BH schon, damit es halt immer aussieht, als wäre der Nippel hart und als hätte man kein BH an. Also es geht sehr, sehr viel um das Thema Nippel.
Den gibt es jetzt übrigens auch noch mit Piercing, ne? Den Nippel-BH.
Ah, ja, stimmt, das habe ich gesehen, ja. Damit man nicht nur mal aussieht, als hätte man einen harten Nippel, sondern einen harten, piercten Nippel.
Der Superlativ.
Ja, genau. Ja, und diese, was ich auch sehr lustig finde an denen, dass die sind sehr, sehr mittig auf die Brust gesetzt. Also es ist dann auch klar, schon nur durch den Nippelbra, wo der Nippel muss sein und welche Größe der muss haben. Also eigentlich auch da wird wie wieder etwas mitdiktiert.
Natürlich.
Meine Frage an dich wäre, hast du eine These, warum die Obsession mit dem weiblichen Nippel?
Ja, habe ich schon. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass man zwar viel Brüste sieht oder angedeutete Brüste, Dekolleté, aber man sieht sehr, sehr selten den Nippel. Also gerade wenn man jetzt an so Werbeplakate oder Zeitschriften, Magazine, ja, alle möglichen Werbeformate denkt, Film und Fernsehen, sieht man auch eher selten Nippel. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einfach so ein großer, großer Reiz besteht und dieses Erträumen und dieses sich Vorstellen von, wie dann das darunter aussieht, das stelle ich mir vor, ist der psychologische Reiz von Kim Kardashians BH. Dass man zeigt, was könnte da zu erahnen sein. Und ich zeige dir ja schon ein bisschen, aber ich zeige es dir nicht ganz. Und dass da ja, das Spiel mit dem Reiz ist.
Ja, es macht noch Sinn. Das ist wie so die letzte scheinbar unentdeckte Bastion ist von der weiblichen Brust, der Nippel.
Ja, ja. Du hast doch vorhin noch was angesprochen. Ich glaube, das ist so ein Thema, das die Nation spaltet.
Was?
Es gibt ja eine Bewegung, die sagt, warum ist es in der Body, also im Schwimmbad oder am See, okay, dass Männer oben ohne baden gehen? Und warum soll es nicht okay sein, wenn Frauen oben ohne baden? Hast du da eine Meinung oder eine Haltung oder irgendwas, was du schon gehört hast oder mit wem du diskutiert hast?
Ja, also so in der Recherche bin ich halt immer wieder aufs Argument gestoßen, dass halt die weibliche Brust das Sexualorgan ist und dementsprechend anders bewertet werden soll als die männliche Brust. Das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern meine persönliche Meinung ist, wenn sich Frauen wohlfühlen, oben ohne sie und sich sicher fühlen und ja, aus welchem Grund auch immer das machen will, dass das möglich sein muss, ohne dass man irgendwelche Konsequenzen oder Blicke oder Kommentare oder im schlimmsten Fall Übergriff erwartet, sondern dass das einfach muss möglich sein muss. Aber ich sehe auch, dass das gesellschaftlich irgendwie noch nicht so an dem Punkt ist, wo das eben möglich ist.
Ach nee, überhaupt nicht.
Nein. Was wäre denn deine Meinung dazu?
Ich bin deiner Meinung und ich finde es aber auch sehr, sehr schwierig. Also gerade auch aus sexokorporell Sicht, wo wir ja wissen, dass, da bleiben wir mal so eher in den Stereotypen, also ein biologischer Mann, der biologische Frauen erotisieren kann oder die Körper sexualisieren kann, wird halt durch den visuellen Reiz viel mehr in eine Erregung eingeladen. Und bei Frauen, bei einem Frauenkörper ist das nicht ganz so doll. Und deshalb könnte man sagen, ja, wenn du halt eine barbüsige Brust hast, springt halt ein großer Anteil der Menschen darauf an, sogar unterbewusst nur durchs reine Erblicken.
Mhm, der Erregungsreflex, der ausgelöst wird. So.
Der kickt, genau.
Mhm.
Und dann finde ich, kommt es aber auch mehr so zum Thema Verantwortung. Also kann ich meine Impulse steuern? Kann ich Verantwortung dafür übernehmen, wo ich wie lange hingucke? Es ist sehr komplex und sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube, ich wollte jetzt nicht diese Diskussion hier starten, aber auch hier ist es wieder recht ungleich, was okay ist und was nicht okay ist.
Mhm, sehr. Und ich finde, weißt du, schon nur so das Thema Erregungsreflex. Wenn man da das Wissen hat, hey, das ist etwas, wo einfach im autonomen Nervensystem wie anspringt. Das ist nicht etwas, wo ich gross beeinflussen kann, sondern das kann auch einfach passieren.
Mhm.
Jederzeit durch irgendeinen visuellen Reiz, sensorischen Reiz, was auch immer. Und ich finde, das dann auch zu normalisieren, ja, dann habe ich halt eine Erektion jetzt wegen dem. Oder da bin ich halt jetzt feucht worden wegen dem. Aber das heisst ja überhaupt nicht, dass man jetzt irgendetwas aus dem raus muss machen oder dass das eine Handlung erfordert.
Das ist der springende Punkt.
Das Normalisieren. Mhm.
Mhm. Ja. Auf der anderen Seite könnte ich mir jetzt vorstellen, gehen wir wieder in die Body oder du gehst mit deinem Mann und deiner kleinen Tochter schwimmen und dann liegt nebendran so eine Pamela Anderson, also liegt da nebendran Pamela Anderson oben ohne und bräunt sich ihre Brüste und reibt sich mit Öl ein. Und dein potenzieller Mann kriegt eine Erektion.
Ja.
Ich glaube, da bist du dann auch nicht mehr so, ja, nö, lass dich da, das ist doch super.
Erregungsreflex.
Das ist jetzt der Erregungsreflex. Und dann schickst du die kleine Emily schön auf den Spielplatz. So, Emily, wir gehen jetzt mal ein bisschen schaukeln. Der Papa muss mal kurz atmen. Das sind alles fiktive StatistInnen hier in dieser Geschichte.
Natürlich.
Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, so je nach Kontext ist es halt...
Ja, ich weiß, was du meinst. Wir können mal auf Brustzufriedenheit zu sprechen, wo das ist ja auch immer etwas, wir haben jetzt schon darüber geredet, dass man konfrontiert ist mit so Schönheitsidealen, wenn es um Brüste geht und dass eben auch viele Frauen sich mit dem beschäftigen, ob sie wollen oder nicht, gedanklich und emotional.
Mhm.
Und deshalb hat es auch da eine gross angelegte Studie mal dazu gegeben, zum Thema Brustzufriedenheit, nämlich aus dem Jahr 2020. Und das ist wirklich so auf globaler Ebene ist die Studie angelegt worden. Mit über 18'000 Frauen aus 40 Ländern, darunter auch die Schweiz.
Okay.
Und es ist also die grösste Studie, die zu diesem Thema bisher gemacht worden ist. Was denkst du von diesen 18'000 Frauen? Wie viel Prozent haben gesagt, dass sie mit ihrer Brustgröße zufrieden sind?
Schwierig. Ich sage dir, wo meine Gedanken gerade hingehen. Zum einen gibt es natürlich Länder, Kulturen, Gruppen, bei denen so plastische Chirurgie total normal ist. Also ich denke jetzt eher an südamerikanische Länder.
Mhm.
Und die nach der OP sind die sicher total zufrieden, also würden vielleicht die Zahlen eher nach oben treiben. Dann gibt's Kulturen, in denen das vielleicht überhaupt keine Rolle spielt, wie die Brust aussieht oder dass eine natürliche Brust sehr zufrieden macht. Ich bin mir sicher, dass es weniger als die Hälfte ist, wenn man so den global guckt. Vielleicht so ein Drittel oder ein Viertel. Irgendwas zwischen einem Drittel und einem Viertel.
Hey.
Die zufrieden sind.
Ich bin stolz auf dich. Es sind 29%. Also, ich bin zwar stolz auf dich, dass du das so gut geraten hast, aber es ist traurig, dass es nur so wenig
sind.
29%. Also, fast jede zweite Frau in dieser Befragung hätte gerne grössere Brüste und jede vierte hätte lieber kleinere.
Mm, ja.
Und die Studie zeigt auch, dass die Diskrepanz zwischen dem, was Frauen haben und dem, was sie sich wünschen, eine starke Auswirkung auf das psychische Wohlbefinden hat. Die Frauen berichten häufiger auch von einem negativen Körperbild, einem geringeren Selbstwertgefühl und sozialer Unsicherheit, also beispielsweise beim Ausziehen von anderen. Auch in der Sexualität hat das natürlich einen Einfluss. Also so Unzufriedenheit mit der eigenen Brust kann dazu führen, dass Frauen aus Scham ihren Körper verstecken oder auch weniger Lust auf Sex haben. Und besonders alarmierend ist ein weiterer Befund aus der Studie, nämlich dass Frauen, die ihre Brüste nicht gern haben, vermeiden es häufiger, sich selber zu untersuchen oder auch ärztliche Vorsorge wahrzunehmen. Also beispielsweise im Sinn von einer Mammographie. Und so die negative Wahrnehmung von der eigenen Brust kann also direkte gesundheitliche Folgen haben. Also zum Beispiel im Hinblick auf eine verzögerte Brustkrebsdiagnose.
Okay.
Also man sieht, es ist lebenswichtig, herzuschauen und sich mit der eigenen Brust zu befassen.
Ja.
Bevor wir zu der sexologischen Dimension kommen, möchte ich noch auf zwei Studien eingehen, die sich mit operierten Brüsten befassen.
Ja.
Und zwar einerseits mit der Brustvergrößerung und andererseits mit der Brustverkleinerung. Weil beide Operationen haben einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden und auch auf die sexuelle Zufriedenheit von Frauen.
Ja.
Was denkst du, welcher Effekt ist messbar und wieso und unterscheidet sich das bei der Vergrößerung und Verkleinerung?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Menschen, die, entweder die eine oder die andere Operation durchführen lassen, diese aus einer Unzufriedenheit heraus tun. Und ich stelle mir vor, dass eigentlich bei fast allen, also wenn die OP gut geht und keine Komplikationen und es ist dann genauso geworden, wie man es sich vorgestellt hat, more or less, dass dann sich eine sehr, sehr große Zufriedenheit einstellt. Und genauso auch das Wohlbefinden. Also ich glaube wirklich, dass beide Parameter weiter nach oben gehen. Sicherlich auch aus so einem Gedanken heraus, so die self-fulfilling prophecies, wenn so ein Gedanke ist, hey, wenn ich dann endlich mal kleinere Brüste habe oder wenn ich dann endlich mal große Brüste habe, dann geht's mir gut. Und man visioniert sich das alles so wundervoll hin und dann ist es passiert und dann hat man endlich diese Größe und Form und Farbe der Brüste. Ja, dass es wirklich sein kann, dass man da schon alleine dadurch denkt, jetzt ist alles in Ordnung. Ich wünsche es auf jeden Fall den Menschen, die das machen.
Das hast du mega schön hergeleitet. Also es ist wirklich so, dass bei beiden Eingriffen nicht nur das äußere Erscheinungsbild sich verändert, sondern eben auch die innere Einstellung. Also es hat wirklich laut Studien einen spürbar positiven Effekt auf die Sexualität, also auf die erlebte Sexualität und auch auf das Wohlbefinden der Frauen. Bei den Frauen, die eine Brustvergrößerung hatten, verbessert sich insbesondere das Lustempfinden, das Erleben von der eigenen Erregung und die Fähigkeit, Orgasmen zu erleben. Und die Effekte sind ein paar Monate nach dem Eingriff gemessen worden. Also es hat so etablierte Fragebögen zur sexuellen Funktion und zur Zufriedenheit, die das haben aufgezeigt. Und viele von den Patientinnen haben sich eben durch die neuen Proportionen nicht nur attraktiver, sondern eben auch selbstsicherer im sexuellen Kontakt gefühlt. Und Brustverkleinerung wiederum zeigt, dass viele Frauen mit sehr grossen Brüsten unter physischen Belastungen wie Rückenschmerzen oder Bewegungseinschränkungen gelitten haben. Und dass das halt dort Operationen weggefallen ist. Deswegen haben sie auch eine spürbare Verbesserung von der sexuellen Funktion, eine gesteigerte Lebensqualität und ein deutlich positives Körpergefühl angegeben. Und das wiederum hat zu mehr sexueller Zufriedenheit und gesteigerter Lust geführt.
Wenn auch du glücklich sein willst, haben wir hier einen Rabattcode für deine nächste Brust-OP. Gottes Willen, nein, 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 nein.
Das ist genau das, was ich jetzt sage. Ketzerisch könnte man ja sagen, ja, okay, dann halt alle, die unzufrieden sind, unter das Messer legen und Problem solved.
könnte man sagen, würden wir aber von abraten, oder? Spreche ich da für uns beide?
Du sprichst ganz klar für uns beide. Also man muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, ey, es ist nicht a walk in the park. Das ist eine grosse Operation, die immer auch mit Risiken verbunden ist, wo man sehr gut muss abklären muss, sich sehr gut auch muss überlegen. Wir haben, glaube ich, beide Geschichten in unserem Umfeld, sowohl von Vergrößerungen wie von Verkleinerungen, die schiefgegangen sind.
Ja.
Jahrelange Strapazen nach sich gezogen haben. Also wir wollen jetzt auch niemandem Angst machen, der sich das überlegt. Aber das sind halt einfach Risiken, die man eingeht. Auch, dass Nerven verletzt werden, dass die Empfindsamkeit der anderen ist, dass man Narben hat, wo man dann damit struggelt, dass man Probleme hat mit dem Silikon, das eingesetzt wird und. Also das ist einfach auch wichtig, dass man über diese Sachen redet.
Ich glaube, so oder so ist es grundsätzlich wichtig, sich darüber zu informieren. Und es gibt auch genauso die Fälle, die sich entscheiden, alles super läuft und die unfassbar glücklich sind mit dem neuen Zustand. Also was wir nicht machen wollen, ist das eine oder andere empfehlen, sondern vielmehr, egal wo man steht, sich sehr, sehr gut zu informieren, auch zu wissen, was sind mögliche Folgen, unter welchen Bedingungen wird das passieren, wie können sie die nächsten Jahre aussehen, was bedeutet es für eine Schwangerschaft und, falls man sowas denn will.
Mhm.
Und das ist ja mal nur das eine, wie man eine Brust verändern kann, nämlich operativ. Und dann gibt's ja aber auch noch die mehr psychologische Komponente, oder?
Mhm.
Wo man auch was zur Zufriedenheit der eigenen Brüste tun kann.
Genau, da sind wir eigentlich wieder ganz tief drin im Thema Körperbild und Selbstwahrnehmung, wo wir ja in fast jeder Folge propagieren, dass man das eben auch verändern kann, dass man an dem arbeiten kann, dass man in eine Akzeptanz kommt, weil es ist eine Tatsache, Brüste verändern sich ein ganzes Leben lang. Also in der Pubertät wachsen sie, bringen Unsicherheit mit, in der Schwangerschaft sehen sie dann plötzlich wieder ganz anders aus, er hat dann auch eine andere Funktion, es kann zu Gewichtsveränderungen kommen, das Alter macht auch sein Übrigen, eben die Schwerkraft, aber auch Krankheiten wie Brustkrebs kann die Form verändern und Narben mit sich bringen, also die Veränderungen sind einfach Teil vom Leben.
Ja.
Und es ist auch normal, dass es schwer kann fallen, mit dem umzugehen, dass das verschiedene Emotionen mit sich bringt, also Wut, Trauer, Scham. Aber eben, es ist unmöglich, sich da Hilfe zu holen, zum Beispiel bei uns Sexologinnen. Es gibt da diverse Interventionen, die man machen kann. Und ich würde sagen, wir sammeln mal so verschiedene Interventionen sammeln für die Leute, die jetzt denken, das würde mich noch interessieren. Jetzt Operation kommt für mich nicht in Frage, aus welchen Gründen auch immer. Ich werde es mehr auf diesem Weg probieren. Und da wäre zum Beispiel eine Intervention, dass man sich mehr mit der Vielfalt beschäftigt. Also es ist bewiesen, was wir oft sehen, finden wir schöne.
Yeah.
Also das zeigt auch wissenschaftliche Forschung. Vertrautheit beeinflusst unsere Wahrnehmung. Also wir neigen dazu, das attraktiv zu finden, was uns geläufig ist. Und wenn das ständig, wie wir schon besprochen haben, die gleiche Brustform ist oder der gleiche Nippel, erscheint uns das irgendeinisch als das Richtige. Und das, wie es sein sollte. Und dementsprechend, wenn man andere Brüste anschaut und eben sich mit der Vielfalt beschäftigt, dann wird das auch den Blick auf die eigene Brust verändern. Und da würde ich euch mal ans Herz legen, googelt The New Project, also NU Project. Da seht ihr Bilder von echten, unbearbeiteten Brüsten. Und was noch spannend ist, ich habe das auch gemerkt, als ich auf dieser Seite war, es gibt Brüste, die auf den ersten Blick sehr fremd wirken und sehr ungewohnt und vielleicht zum Teil sogar lustig oder abschreckend. Aber je öfters man mit dem konfrontiert ist das anschaut, desto mehr erkennt man auch das Schöne in dieser Vielfalt und es wird wirklich zu einer neuen Realität. Deswegen, das würde ich mega fest als Tipp mitgeben und das wäre eben mal so eine mögliche Intervention.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du auch noch eine hättest oder könntest mitgeben?
Ja, sehr gerne. Und vielleicht ergänzend dazu, oder, dass man auch anerkennt und wertschätzt, wie denn die eigenen Brüste aussehen oder die Brüste der Partnerin und liebevoll die Brüste in den Alltag integriert.
Mhm.
Also das durch liebevolles Berühren, ja, kann schon beginnen beim Eincremen oder beim Streicheln, so bei Austausch von Zärtlichkeiten, aber auch bei der Selbstbefriedigung und im Sex mit anderen können Brüste super integriert werden. Und Achtung, hier lohnt sich's auch nochmal darüber zu sprechen, auf welche Weise, weil manche haben das sehr, sehr gerne, haben auch stärkere Berührungen, also zum Beispiel auch kneifen oder schlecken oder saugen gerne und andere überhaupt nicht. Oder in manchen Momenten ist es total super und in anderen Momenten nicht. Also das kann auch sehr mit der Körperspannung und der Atmung einhergehen. Sprecht einfach drüber und hört mal, ist es gerade gut oder nicht.
Aha.
Und dann gibt es noch so Interventionen, die ja mehr kognitiv ablaufen. Also gerade wenn es um vielleicht auch nach einer OP, wie integriere ich die Brüste wieder gut in und an meinen Körper? Da kann man sowas tun wie ein Brüste-Tagebuch schreiben. Also immer wieder Notizen vielleicht für die Brüste oder was denke ich gerade. Einfach, dass so eine Verbindung hergestellt wird und dass ja die integriert werden und eine Aufmerksamkeit bekommen und ein liebevolles Daraufblicken. Ja. Und was grundsätzlich immer super ist an einem Körper, ist, mit Berührungsqualitäten zu spielen, variieren, wieder wahrnehmen. Genau, das schärft auch die Empfindungen.
Was ich noch so als letzter Tipp würde mitgeben, also wenn man sich mit der eigenen Brust befasst und eben das, ja, eher jetzt mal eine negative Wahrnehmung hat von der eigenen Brust, dass man zum Beispiel, wenn man sie anschaut oder sie berührt, dass man da einerseits auf die eigene Atmung achtet, also dass die möglichst tief und ruhig ist, dass man vielleicht auch ein kleines Lächeln auf den Lippen hat.
Mm.
Weil wie wir uns fühlen, hängt auch sehr oft davon ab, wie wir unseren Körper bewegen. Also das hat mit unserem Nervensystem zu tun. Wenn man ganz langsam und tief atmet, wird das sogenannte parasympathische Nervensystem aktiviert. Also das ist der Teil vom Nervensystem, der für Ruhe und Entspannung sorgt. Und der ist wie so eine innere Schalter, der auf Pause gestellt wird.
Mhm.
Dementsprechend wird dann auch der Herzschlag ruhiger, die Muskeln entspannen sich und der Kopf wird auch klarer. Und man begegnet sich da einfach auch dann ganz anders. Also wenn man in so einem Zustand von der Entspannung dann die eigene Brüste berührt oder sie anschaut, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich irgendwie starr bei kaltem Licht und mit irgendwie flachem Atem vor einem Badzimmerspiegel stehe und denke, ich hasse, wie ich aussehe.
Ja.
Also es ist einfach, es macht etwas ganz anderes mit einem, wenn man eben sich ein bisschen dazu bewegt oder ein bisschen lächelt.
Ja, und Temperatur auch, oder? Also man könnte sich jetzt ein schön warmes Milchbad einlassen und ein bisschen darin bädele und sich sanft berühren.
Ja, das ist immer eine gute Idee. Noch ein bisschen Kerzen
anzünden. Genau, ein paar Rosenblätter ins Gesicht.
Du hast ja jetzt schon so ein bisschen etwas erzählt über die Brüste, die stimuliert werden. Und über das möchte ich natürlich auch gerne mit dir reden, nämlich Brüste als erogene Zone.
Ja, bitte.
Und genau, also ich meine, wir sind ein Sexologie-Podcast. Ich meine, wenn das nicht würde kommen, dann würde etwas fehlen. Brust und insbesondere Brustwarzen sind mit feinen Nerven durchzogen und können sehr empfindlich auf Berührungen reagieren. Und wir haben es gehört, bei Erregung richten sich die meisten Brustwarzen auf, werden hart und es ist so ein sichtbares Zeichen für eine sexuelle Reaktion. Aber zu erleben, Also wird das als lustvoll empfunden oder nicht, ist sehr individuell.
Mhm.
Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2006, die sich mit der Rolle von der Brust und der Brustwarzenstimulation in Bezug auf die sexuelle Erregung bei Erwachsenen beschäftigt hat. Was denkst du, gibt es Unterschiede bei den Geschlechtern? Also jetzt hier hat man zwischen Frauen und Männern Unterschiede.
Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede.
Ja. und was wäre die Guess, was es
mein,
ist?
Mein Guess oder aus Praxis- und Privatumfelderfahrung ist es so, dass eine Brust von einer Frau, also Brustwarzen von einer Frau, schon deutlich empfindsamer reagieren auf Berührung und auch dadurch eben Erregungen mit unterstützen. Was nicht heißt, dass das bei den Männern nicht so ist.
Mhm. Also, dann schauen wir mal. Bei den Frauen ist es so, dass die Ergebnisse zeigen, dass, wie du sagst, ein überwältigender Teil
überwältigend von der befragten Frauen. Schau mal.
Ja, ja. Ganze 82%.
Oh ja, das ist viel. Ja.
Gell? Hey, angegeben, dass sie durch Brust- und Brustwarzenstimulation sexuelle Erregung spüren oder ihre Erregung durch das verstärkt wird. Aber auch rund 7% haben angegeben, dass sie durch die Art von Stimulation ihre Erregung eher verlieren.
Ah, ja. Sagen die auch warum? Also weil es zu doll ist oder zu wenig oder zu, ich weiß nicht, ablenkend?
Nein, sie mögen einfach die Art von Stimulation nicht.
Okay.
Denn bei den Männern ist es so, dass 52%, also gleich jeder zweite Mann, angegeben hat, dass die Art von Stimulation ihn erregt oder seine Erregung dadurch gesteigert wird. Und ähnlich viel wie die Frauen, also 7,5%, haben angegeben, dass die Art von Stimulation ihre Erregung verringert.
Mhm.
Jetzt ist aber noch ein weiterer spannender Fakt in dieser Studie analysiert worden, nämlich Kommunikation. Und die scheint zu fehlen bei den Männern. Wenn man vergleicht, 59% der Frauen haben ihrem Sexualpartner, Partnerin schon mal gesagt, hey, bitte, tu mir die Nippel stimulieren. Mhm. Das habe ich gern. Aber nur 17% der Männer haben das auch schon gemacht. Also, von denen,
also das in Anspruch genommen oder gesagt, sie hätten das gerne, nicht dann drauf reagiert.
Hätte das gesagt, ja. Genau. Ja. Also von diesen 52%, die es gerne haben, haben nur 17%, die mal gesagt, hey, könntest du das bitte machen? Warum denkst du, ist da so eine Hemmschwelle da, bei den Männern offensichtlich, zu fragen für eine Brust- oder Nippelstimulation?
Ja, das frage ich mich gerade tatsächlich, warum das so ist.
vielleicht schreiben Sie uns in die Kommentare.
Vielleicht die 50% der Männer, die uns zuhören, merken jetzt, aha, ich gehöre nicht zu den zwei wenigen Prozent, sondern wir sind 50 und mehr. Also,
ja, jeder zweite.
Also vielleicht ist man sich dessen einfach nicht bewusst, dass das ja, nicht nur bei Frauen so ist, sondern dass das durchaus jeder Mensch haben kann und fühlen kann. Mhm. Und dass vielleicht dadurch weniger drüber sprechen und dadurch, dass weniger ein Thema ist und man dem weniger begegnet und dadurch fragt man wieder weniger. Ja, vielleicht so eine kleine negative Verbindung, Kausalität.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber das dürfte ja jetzt viele neugierig stimmen, so entweder bei ihrem Partner oder bei sich selbst, weiter auszuprobieren, was man denn gerne hat, was und wie.
Also ich habe einen weit entfernten Bekannten in meinem Umfeld, der auf Nippelstimulation schwört. Also ihm darfst du nicht mal zum Spass irgendwie an Nippel ankommen, weil es einfach zu erregend ist.
Ja, ja, so Menschen kenne ich auch.
Ja.
Und es zeigt mal wieder, also es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, hey, bei mir macht doch gar nichts, da passiert überhaupt nichts. Da sieht man mal, wie unterschiedlich das sein kann und wie krass anders ausgeprägt die Nervenenden da reagieren.
Mhm. Aber auch da muss man sagen, ist wieder etwas, was man gelernt hat, oder? Es ist, wo die Nerven wären eigentlich bei allen da, aber sie sind halt mehr oder weniger trainiert.
Mhm.
Deswegen, es kann sich lohnen, für alle Menschen die Brustregion und eben auch die Nippeln mehr auch in die Selbstbefriedigung oder in eine Paarsexualität zu integrieren, wenn man das möchte.
Möchtest du eigentlich noch was dazu sagen? Hast du sicher in deiner Recherche auch herausgefunden, inwiefern sich die Empfindsamkeit am Nippel verändert nach einer Brust-OP? Weil da werden ja sehr häufig auch die Nippel versetzt. Und hast du da irgendwelche Zahlen gefunden, weißt du, inwiefern das alles erhalten, also die Nerven erhalten bleiben können und wie häufig die weniger empfindsam werden?
Also du redest jetzt von einer Brustverkleinerung oder Bruststraffung. Also da wird das vorgenommen. Bei einer Brustvergrößerung wird normalerweise der Nippel nicht angelenkt. Es ist ja so, dass die Nerven verletzt werden.
Also der Nippel wird sich ja trotzdem angelenkt.
Der wird angelenkt, aber nur zum Spass. Der wird nicht, wird nicht aufgeschnitten oder umplatziert oder so. Der Schnitt ist ja wie der Unterbrustfalt. Aber jedenfalls, also Nerven können verletzt werden. Das ist einfach ein Risiko von der Operation. Ich habe jetzt da keine Zahlen gefunden. Aber was auch da positiv ist, ist, dass man natürlich resensibilisieren kann. Also auch da gibt es sexologische Interventionen. Eben, du hast es auch schon genannt mit Berührungsqualitäten, die man arbeiten kann. Und wirklich wieder wie ein neues Lehren, ein neues Verknüpfen von diesen Nerven. Genau, das wäre es gewesen von der Bubi-Landschaft. Ich würde jetzt noch zu einem Abschlussstatement kommen. Brüste sind nicht nur ein ästhetisches oder sexuelles Thema, sondern auch ein zutiefst emotionales und gesundheitliches. Wie Frauen über ihre Brüste denken, beeinflusst, wie sie sich selber erleben, körperlich, sexuell und sozial. Und letztlich auch, wie gut Frauen für ihre Gesundheit sorgen. Es ist also wirklich lebenswichtig, herzuschauen.
Zum Abschluss habe ich jetzt hier gerade nebenher noch den Bubi gegoogelt. Guck mal.
Aber
der sieht noch ein bisschen böse aus, ne?
Ging auch verdient der Name fast nicht.
Warum verdient er den nicht?
Ich finde, ein Bubi ist so positiv besetzt und er sieht recht angeschissen aus, der Vogel.
Sieht wirklich angeschissen aus.
Ja,
also, wenn es interessiert, guck doch
vielleicht
mal.
Vielleicht nervt ihn der Name auch.
Nach Blaufußtölpe oder eben dem Bubi. Der hat wirklich ganz, ganz quietscheblaue Füßchen. So, jetzt willst du sicher auch noch wissen, was wir in 2 Wochen machen.
Yes, please tell me.
Da fliegen wir mit dem Vogel davon gen Süden in die Ferien, meine Liebe. Und zwar werden wir über Sex in den Ferien sprechen, mit allem, was dazu gehört.
Okay, also wir machen wieder ein Deep Dive in andere Kulturen.
Mehr sage ich jetzt noch
nicht. Lehre ganz viele Sprachen und mache es auf Spanisch, Griechisch, Französisch und so.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, ist gut, okay.
Hol doch mal dein Vokabelheftchen raus und dann gucken wir, wie wir uns in 2 Wochen denn miteinander darüber unterhalten.
Ist gut.
Genau, es ist ja auch Ferienzeit, dachte ich mir, es passt ganz gut.
Ja, freue mich.
Ihr Lieben da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, dass diese diesmal sehr amüsante, locker flockige Folge über die Brüste euch gefallen hat. Ihr dürft uns gerne eine Bewertung dalassen, seien es Sterne oder Feedback. Ihr findet uns unter zentrum-sexologie.ch oder über unseren Instagram-Account sexologie.podcast. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.